Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst ebenfalls ganz herzlich beim Institut für Rundfunkökonomie und besonders bei Herrn Dr. Kops für die Einladung zu dieser Veranstaltung bedanken über mein heutiges Thema, die Konsequenzen der Entscheidung der Europäischen Kommission für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wird ja zurzeit sehr, sehr viel diskutiert, noch in der letzten Woche auf den Münchner Medientagen. Vor allem unsere geschätzten kommerziellen Wettbewerber lesen sehr viel aus dieser Entscheidung heraus. Ob das alles aber tatsächlich in der Entscheidung steht, was da hineingelesen wird, darüber können wir ja nun heute sogar in Anwesenheit einer Vertreterin der Europäischen Kommission diskutieren. Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag zunächst einen Überblick über die aus unserer Sicht wesentlichen Konsequenzen der Entscheidung geben. Zu diesen Konsequenzen gehören sowohl die rechtlichen Prinzipien, die sich in der Entscheidung niederschlagen, als auch die umfangreichen Hausaufgaben, die auf die Länder, auf die Rundfunkanstalten und auch auf unsere Aufsichtsgremien bei der Umsetzung der Entscheidung und dann natürlich auch in der Folge bei der Anwendung der Vorschriften zu kommen. Bevor ich in meinem ersten Teil meiner Ausführung allerdings zu den kommenden Aufgaben etwas sage, möchte ich zunächst einmal eine medienpolitische Bemerkung vorausschicken, die Frau Antoniadis ja auch eingefordert hat, nämlich eine ebenfalls unmittelbare Konsequenz der Entscheidung der Kommission, die an dieser Stelle Missverständnissen vorbeugen soll. Die Entscheidung der Kommission ist bis spätestens Mai 2009 umzusetzen. Bis zur Novelle gilt der jetzige Rundfunkstaatsvertrag. Die Angebote der ARD haben sich also bis zur Rechtsänderung an diesen Maßstäben messen zu lassen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung der Kommission. Die ARD hat dem Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder, Ministerpräsident Beck, dennoch bereits im September mitgeteilt, dass die ARD das Inkrafttreten des 11. Rundfunkänderungsstaatsvertrags nicht abwarten wird, wenn sie neue oder wesentlich veränderte Gemeinschaftsangebote plant und dass sie auch ohne Rechtspflicht bereits in der Zeit bis dahin den sogenannten Dreistufentest durchführen wird. Ich hoffe, dass diese Aussage auch nochmal in Richtung Kommission auch wirklich wahrgenommen wird und auch zu einer Beruhigung an der Stelle beitragen kann. Ein Pilotprojekt haben wir bereits gemeinsam mit dem zuständigen Gremium, dem SWR-Rundfunkrat, als Federführer durchgeführt, nämlich die ARD-Mediathek. Wir sind zwar der Meinung, dass die Mediathek die künftigen Kriterien für ein neues und damit gremienpflichtiges Angebot nicht erfüllt. Wir wollten durch diesen Piloten aber bereits erste prozedurale Erfahrungen mit dem künftigen Verfahren sammeln. Und wir wollten deutlich machen, dass wir keineswegs daran denken, die 2 Jahre bis zur Umsetzung auszunutzen, um noch schnell neue Angebote in den Markt zu bringen, so als wollten wir die Brüsseler Vorgaben unterlaufen. Das haben wir auch gar nicht nötig, denn ein Angebot wie die ARD-Mediathek schafft erheblichen öffentlich-rechtlichen Mehrwert für unser Publikum bei der zeitsouveränen Nutzung unserer Inhalte und besteht daher, wie wir dem Aufsichtsgremium auch zeigen konnten, den Drei-Stufen-Test ganz unabhängig davon, ob er nun vor oder nach der förmlichen Umsetzung der Kommissionsentscheidung durchgeführt wird. Was aber nicht sein kann, ist ein 2-jähriger Innovationsstopp für ARD und ZDF, den der VPAT ins Spiel gebracht hat. Dies hätte zum einen mit der Entscheidung aus Brüssel gar nichts zu tun und es würde auch dem Gebot eines sich dynamisch entwickelnden Funktionsauftrags widersprechen, der nur dann eingelöst werden kann, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei der Entwicklung der elektronischen Medien nicht zurückfällt und leistungsstark bleibt. Deshalb stehen ARD und ZDF auch im laufenden Kontakt mit der Rundfunkkommission mit dem Ziel, bis Mitte Dezember wesentliche Eckpunkte für das künftige Verfahren in die Ländergemeinschaft einzubringen. Lassen Sie mich nun zu den rechtlichen Konsequenzen der Entscheidung vom 24. April kommen. Auch wenn Deutschland seine Rechtsposition förmlich gewahrt hat, wonach die Rundfunkgebührenfinanzierung keine Beihilfe ist, so muss man doch feststellen, dass der Rundfunkstaatsvertrag, wie wir das auch schon von Frau Antoniadis gehört haben, erheblich angepasst werden muss, dass es also de facto so ist, dass das Beihilferecht erhebliche Spuren im deutschen Rundfunkrecht hinterlassen wird. Welche Aufgaben bis Juni 2008, wenn der Text des 11. Rundfunkänderungsstaatsvertrags feststehen soll, nicht nur auf die Länder, sondern auch auf ARD und ZDF zukommen, möchte ich im Folgenden, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit, zunächst umreißen. Die weitreichendste Konsequenz ist sicherlich, dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für digitale Angebote konkretisiert werden muss. Dies betrifft zum einen die Konkretisierung der Telemediendienste, auf die ich im zweiten Teil meines Vortrags noch näher eingehen werde, als auch die drei digitalen Kanäle der ARD. Sie haben in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Sie sind also alles andere als neue digitale Angebote. Auch haben die Länder mit dem 8. Rundfunkänderungsstaatsvertrag den Auftrag für diese Kanäle bereits dahingehend präzisiert, dass sie im Schwerpunkt Information, Kultur und Wissen vermitteln sollen, wie das bei 1plus, 1extra und 1festival auch der Fall ist. Nun müssen die Länder aber noch einmal anhand von spezifischen Kriterien diese Schwerpunkte näher beschreiben. Dabei werden die Länder mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. September Acht geben müssen, dass sie bei dieser wie auch bei jeder anderen Präzisierung der Auftragsdefinition nicht die Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen überschreiten, denn die Karlsruher Richter warnen eindringlich davor, die Programmautonomie der Rundfunkanstalten nicht zu beeinträchtigen. In diesem Fall haben die Länder der Kommission bereits die Kriterien vorgeschlagen, mit denen sie den Auftrag für die drei Digitalkanäle präzisieren wollen, und die Kommission hat diesen Kriterien in ihrer Entscheidung schon zugestimmt. Die ARD muss den Ländern nun Programmkonzepte unter Bezugnahme auf diese Programmkategorien für alle drei digitalen Kanäle vorlegen und diese sind zuvor noch von den zuständigen Gremien zu genehmigen. Daran arbeiten wir gerade. In Bezug auf die Telemedien, die wir bis zum Inkrafttreten des 11. Rundfunkänderungsstaatsvertrags veranstalten, sind wir verpflichtet, den Ländern ein Gesamtkonzept zu den neuen Medien vorzulegen. Die Länder müssen dann förmlich bestätigen, dass diese Tätigkeiten vom öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er im künftigen Rundfunkstaatsvertrag konkretisiert ist, abgedeckt sind. Aufgaben kommen auf uns aber auch mit Blick auf den Drei-Stufen-Test zu, der künftig für alle neuen oder wesentlich veränderten Angebote durchzuführen ist. Zum Verfahren erwarten die Länder von ARD und ZDF Vorschläge, die in den neuen Staatsvertrag Eingang finden sollen und die wir gemeinsam mit unseren Gremien erarbeiten. Mit dem Drei-Stufen-Test wird die Rolle der Gremienaufsicht bei ARD und ZDF erheblich gestärkt. Zugleich, und dies ist für die besondere Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland von besonderer Tragweite, nämlich das Gebot der Staatsferne, das hier zu beachten ist, die Binnenkontrolle durch die Gremien als unabhängige Kontrollinstanz wurde von der Kommission ausdrücklich anerkannt. Im Anschluss an die förmliche Genehmigung neuer Angebote durch die Aufsichtsgremien soll zukünftig noch eine Überprüfung der Entscheidung durch die Rechtsaufsicht erfolgen. Diese Überprüfung wird sich damit zu befassen haben, ob sich die Gremien an die staatsvertraglichen Vorgaben gehalten und ob sie insbesondere das Verfahren eingehalten haben. Aus Sicht der ARD wird es bei dem gesamten Verfahren des Drei-Stufen-Tests darauf ankommen, dass erstens der Grundsatz der Staatsferne bewahrt wird und zweitens ein möglichst handhabbares, flexibles und einfaches Verfahren festgelegt wird. Letzteres ist bei der ARD angesichts ihrer komplizierten Verfasstheit mit 9 unabhängigen Landesrundfunkanstalten besonders schwierig, für die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der ARD aber von nicht zu unterschätzender Tragweite. Im Übrigen sind wir gerade dabei, wie es in der Entscheidung vorgesehen ist, Kriterien dafür zu entwickeln, wann in Zukunft ein gremienpflichtiges Angebot vorliegt. Die Kommissionsentscheidung gibt hierfür bereits erste Anhaltspunkte, nämlich erstens die Bedeutung des neuen oder geänderten Angebots für den publizistischen Wettbewerb, zweitens die finanzielle Relevanz, drittens die geplante Dauer und viertens vergleichbare Angebote der Rundfunkanstalt aus Nutzersicht. ARD und ZDF müssen diese Kriterien in Satzungen oder Richtlinien weiter konkretisieren. Weitere Aufgaben kommen auf ARD und ZDF mit Blick auf die Sportrechte zu. Auch dies haben wir bereits kurz gehört heute Morgen. Für die Erfüllung unseres Funktionsauftrags und für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist es in diesem Zusammenhang aber zunächst einmal entscheidend, dass die Kommission ausdrücklich anerkannt hat, dass Sport Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Auftrags sein kann, dass sich aus dem durchschnittlichen Anteil von 10% Sport an unserem Gesamtprogramm und aus den geltenden Finanzierungsregelungen für Sportprogramme keine Wettbewerbsbedenken herleiten lassen und dass auch der Erwerb von Exklusivrechten für uns legitim ist, um ein weites Publikum zu erreichen und die Attraktivität unserer Programme zu fördern. Allerdings werden wir in Zukunft noch transparenter als bisher schon dartun müssen, dass wir Sublizenzen für ungenutzte Sportrechte systematisch und in für Dritte vorhersehbarer Weise am Markt zur Sublizenzierung anbieten, etwas, was wir in der Vergangenheit auch bereits getan haben. Dazu müssen wir auch genau definieren, wann man genau von ungenutzten Rechten sprechen kann. Auch die Aufgaben, die auf ARD und ZDF im Zusammenhang mit den kommerziellen Aktivitäten zukommen, möchte ich nicht weiter eingehen. Die verschiedenen Kriterien, die hier zum Tragen kommen, die Ausgliederung unserer kommerziellen Tätigkeiten, die Prinzipien Arms Length und Marktkonformität, auf die ist da heute Morgen auch schon hingewiesen worden. Aus Zeitgründen möchte ich also deshalb jetzt in einem zweiten Teil auf zwei wesentliche rechtliche Prinzipien eingehen, die sich aus meiner Sicht aus der Entscheidung ergeben. Ausschlaggebend für die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist sicherlich, dass die Europäische Kommission einen entwicklungsoffenen, weiten Rundfunkauftrag anerkannt hat. Die Kommission zitiert an dieser Stelle der Entscheidung ausdrücklich das Amsterdamer Protokoll zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie die Rundfunkmitteilung der Kommission von 2001 und bestätigt noch einmal, dass die Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt und sich die Kommission lediglich auf die Überprüfung von offensichtlichen Fehlern bei dieser Auftragsdefinition beschränkt. Auch dies haben wir von Frau Antoniadis heute schon gehört. Diese Zurückhaltung bei ihrer Prüfung begründet die Kommission mit der Bedeutung des Rundfunks für die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse jeder Gesellschaft, mit dem besonderen Charakter der Rundfunkbranche und der Bedeutung, die das Ziel hat, den Pluralismus in den Mitgliedstaaten einschließlich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu bewahren. Die Kommission belässt es jedoch nicht dabei, sich lediglich mit dem traditionellen Rundfunkangebot zu beschäftigen. Sie nimmt auch neue technische Übertragungswege und neue Mediendienste ausdrücklich in den Blick. So bestätigt sie zum einen das Recht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an neuen technologischen Entwicklungen teilzuhaben und Rundfunkinhalte über neue Plattformen zu verbreiten. Die Kommission geht aber noch weiter und bestätigt ebenfalls, dass der Auftrag sich auch inhaltlich weiterentwickeln und neue Dienste erfassen kann. Zitat, die keine Programme im traditionellen Sinne sind, sofern diese auch unter Berücksichtigung der Entwicklung und Diversifizierung der Tätigkeiten im digitalen Zeitalter denselben demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft dienen. Zitat Ende. Bei den sogenannten allgemeinen Programmtätigkeiten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten akzeptiert die Kommission ausdrücklich eine breit gefasste Definition, worunter wohl eine nicht allzu präzise Auftragsbeschreibung zu verstehen ist. Im Falle von neuen Plattformen und neuen Diensten verlangt die Kommission allerdings eine weitergehende Auftragspräzisierung. Dies tut sie mit Hinweis darauf, dass in den neuen Medien eine breite Palette von Diensten denkbar ist, Zitat, die sich in ihrer Art von den mit im Rahmen herkömmlicher Fernsehprogramme erbrachten Diensten unterscheiden und bei denen die Bedeutung für den Meinungsbildungsprozess und der spezifische Beitrag der Rundfunkanstalt zur Deckung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse nicht erkennbar ist. Zitat Ende. Man könnte bei dieser Passage von einer Schlüsselstelle der Entscheidung im Hinblick auf die dynamische Auftragsdefinition sprechen. Denn diese Passage besagt meines Erachtens zweierlei. Erstens, dass öffentlich-rechtliche Angebote immer dann im Internet legitim sind, wenn sie eine Bedeutung für den Meinungsbildungsprozess haben und wenn sie einen spezifischen Beitrag zur Deckung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft leisten. Diese beiden Kriterien sind bei einem herkömmlichen Fernseh- und Hörfunkprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ohne weiteres erfüllt und bedürfen deshalb keiner näheren Begründung, sodass der Auftrag hier auch weniger präzise sein kann. Anders im Internet, wo es eine Fülle von Inhalten gibt, die derartige Kriterien niemals erfüllen würden. Die Kommission nennt in ihrer Entscheidung Beispiele für solche Angebote, nämlich insbesondere den gesamten Bereich des E-Commerce. Im Ergebnis gibt es also angesichts der Neuartigkeit der Angebote in der digitalen Welt eine zusätzliche Begründungspflicht für die Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zweitens, die zitierte Passage und einige weitere ähnlichen Inhalts beinhalten aber noch eine weitere Botschaft. Es gibt in der digitalen Welt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Funktionsauftrag erster und zweiter Klasse. Was meine ich damit? Es bedeutet, dass sich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus der analogen Welt 1:1 in die digitale Welt fortsetzt, weil er dort immer dann legitim ist, wie die Kommission auch bestätigt, wenn er die gleiche Funktion wie der klassische Rundfunk erfüllt. Dieser für die Online-Welt unveränderte Funktionsauftrag kommt auch in einer anderen entscheidenden Passage der Entscheidung noch einmal zum Ausdruck. Hier stellt die Kommission zunächst in Aussicht, dass der Rundfunkstaatsvertrag Kriterien enthalten wird, denen die Online-Angebote dienen müssen. Zitat: Diese Kriterien beziehen sich auf Funktionen, die gerade durch das öffentlich-rechtliche Angebot erfüllt werden müssen, um den unverändert bestehenden Auftrag der Anstalten unter den Bedingungen des Medienwandels zu erfüllen. Zitat Ende. Und tatsächlich, wenn die Kommission im Folgenden auf der Basis der Angebote der Länder Kriterien für Online-Angebote auflistet, und zwar beispielhaft, also nicht abschließend, dann fällt auf, dass diese Kriterien eben genau die Notwendigkeit programmbegleitender Angebote mit programmbezogenem Inhalt nicht beinhalten und auch keine Anleihen machen an die Budgetbegrenzung. Dies haben wir auch von Frau Antoniadis schon gehört. Das heißt, die Kriterienliste, die von der Kommission akzeptiert worden ist in dem Angebot der Länder, umfasst einen sehr weiten Auftrag für die Internetwelt und ich zitiere die 6 nicht abschließenden Kriterien. Erstens, allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu ermöglichen. Zweitens, Minderheiten adäquaten Zugang zu den Angeboten zu verschaffen. Drittens, Bürgern den Nutzen der neuen digitalen Angebote nahezubringen. Viertens, glaubwürdige Orientierungshilfe bei neuen digitalen Diensten zu bieten. Fünftens, Medienkompetenz zu fördern. Und sechstens, Rundfunksendungen dem Wandel der Mediennutzung entsprechend zu begleiten. Der Funktionsauftrag bleibt also nach der Entscheidung der Kommission auch in der digitalen Welt vollständig erhalten. Er wird nicht zu einem weniger, nicht zu einem Auftrag zweiter Klasse. Die Herausforderung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird sein, die richtigen Mittel oder genauer die angemessenen Angebote zu entwickeln, die diesem Auftrag in der digitalen Welt gerecht werden. In der analogen Rundfunkwelt war dies einfach. Dass ein frei empfangbarer, universell verbreiteter Fernsehkanal mit einem qualitativ hochwertigen Vollprogramm einen Beitrag zu den demokratischen und sozialen Bedürfnissen einer Gesellschaft leistete, lag auf der Hand. Aber wie setzt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesem Auftrag, wie setzt er diesen Auftrag möglichst wirkungsvoll in der Online-Welt um? Hier fehlen uns noch viele Erfahrungen, nicht zuletzt, weil diese Welt noch so neu ist und sich sogleich so ungeheuer schnell entwickelt. Man darf annehmen, dass die Erfüllung des Funktionsauftrags in der Online-Welt jedenfalls voraussetzt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein weites, qualitativ hochwertiges, zeitsouveränes und frei zugängliches Angebot für alle Bevölkerungsgruppen bereithalten muss, dass er auffindbar und aufgrund einer starken Marke auch wiedererkennbar sein muss. Und man darf annehmen, dass dies angesichts sich ändernder Mediennutzung auch ganz neue Angebotsformen voraussetzen wird. Aber welche sich für die Erfüllung des Funktionsauftrages auf Dauer besonders gut eignen werden, das lässt sich heute in dieser Phase des stürmischen Übergangs in der in die Digitalisierung hinein noch gar nicht endgültig absehen. Dies bedeutet auch, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag nie abschließend definiert sein darf, weil wir, um es einmal ganz einfach auszudrücken, einfach nicht wissen, was sich noch wie verändern wird. In jedem Fall muss der öffentlich-rechtliche Funktionsauftrag flexibel auf die neuen Entwicklungen reagieren können. Experimente müssen möglich sein, damit Erfahrungen gesammelt werden können, und es wird Anpassungen der bestehenden Angebote geben müssen. Mir scheint, dass auch die Kommission in ihrer Entscheidung die Schwierigkeiten berücksichtigt hat, die es macht, im Internet adäquate Mittel für die Erfüllung des Funktionsauftrags zu definieren. So sagt die Entscheidung etwa auch ausdrücklich, dass auch Online-Rechner, Online-Spiele, Online-Kontaktbörsen oder Chatrooms zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehören können, aber dies soll nicht automatisch der Fall sein, sondern nur dann, wenn derartige Angebote die spezifische Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten widerspiegeln. Wenn man allerdings dem VPRT oder dem BDZV zuhört, dann soll man denken, die von der Kommission geforderte Auftragspräzisierung in der digitalen Welt hätte einen ganz anderen Zweck, nämlich den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zurückzufahren, ihn zu einem Auftrag zweiter Klasse zu machen. Die Präzisierung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist in erster Linie aber dazu da, darzulegen, in welchem Maße ein Angebot dem öffentlichen Interesse dient, also einen Beitrag zur Meinungsvielfalt und zur kulturellen Vielfalt leistet. Für diese Analyse spielt dann auch die Marktbetrachtung eine Rolle, aber in einem publizistischen Sinne und nicht in dem Sinne, dass es darum gehen würde, die Geschäftsmodelle der Wettbewerber zu schützen. Dies wird auch noch an mehreren anderen Stellen der Kommissionsentscheidung deutlich, nämlich bei der Frage der Vorhersehbarkeit. Es geht um die Vorhersehbarkeit, sagt die Kommission, für die Wettbewerber bei der Definition des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Dritten sollen sich einstellen können auf das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk anbietet, um dann auf dieser Basis die eigenen Dienste und Angebote entwickeln zu können. Die Planung soll also erleichtert werden, aber nicht in dem Sinne, dass ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Feld überlässt, sondern lediglich in dem Sinne, dass sie sich genau überlegen können, welches Angebot angesichts der öffentlich-rechtlichen Leistungen für sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Analyse der zentralen Rechtsprinzipien, die ich auch für sehr wichtig halte. Lassen Sie mich dazu noch einmal auf den Drei-Stufen-Test zurückkommen. Künftig sollen die Rundfunkanstalten, wenn sie neue Angebote veranstalten wollen, in Selbstverpflichtungen darlegen, in welcher Weise diese Angebote erstens zum öffentlichen Auftrag gehören und damit den demokratischen und sozialen Bedürfnissen einer Gesellschaft entsprechen, zweitens in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beitragen und drittens, wie hoch der Aufwand für die Erbringung der Angebote sein soll. Diese drei Kriterien werden dann von den unabhängigen Kontrollgremien in einem separaten Verfahren überprüft, an dessen Ende die Entscheidung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines Angebots steht. Die Selbstverpflichtungen für neue oder wesentlich veränderte Angebote sind damit Teil der von der Kommission geforderten Präzisierung des Auftrags. Die kommerziellen Anbieter berufen sich auch auf den Drei-Stufen-Test für ihre These, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Internet ihre Geschäftsmodelle nicht stören dürfen. Dazu zitieren Sie auch die Verpflichtung künftig, dass Sie ja Stellungnahmen abgeben können, mit denen sich die Gremien dann zu befassen haben. Welche Bedeutung hat aber nun das Kriterium der marktlichen Auswirkungen, das Sie vortragen können in Ihren Stellungnahmen, für die Legitimation eines öffentlich-rechtlichen Online-Angebots? Dass allein die Behauptung, ein neues Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werde negative Auswirkungen auf Geschäftsmodelle von Wettbewerbern haben, für die Verneinung der Legitimation nicht ausreichen kann, dürfte sich von selbst verstehen, obwohl man es bei den gegenwärtigen Attacken des VPRT und anderer auf die Online-Angebote der ARD mit nichts als solchen unbewiesenen Behauptungen zu tun hat. Aber da, Herr Professor Schellhaas, kommen Sie dann ins Spiel und können das ja auf substanziertere Grundlagen stellen. Wie ist es aber nun, wenn die Wettbewerber den Nachweis führen würden, dass ein Angebot negative Auswirkungen auf ihre Geschäftsmodelle hätte? Müssten die Aufsichtsgremien diesen Vortrag von Wettbewerbern bei ihrer Abwägung Gewicht einräumen? Und wenn ja, welches? Zunächst ist festzustellen, dass eine Rechtsstellung dieser Dritten durch die Möglichkeit zur Stellungnahme ausdrücklich gerade nicht entsteht. Das bedeutet, dass die Gremien innerhalb der Grenzen des Funktionsauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ihrer Ermessensentscheidung über ein neues Angebot frei sind. Wann aber könnten die Wettbewerber gegebenenfalls mit Aussicht auf Erfolg geltend machen, dass ein von den Gremien genehmigtes und von der Rechtsaufsicht geprüftes neues Angebot doch gegen beihilferechtliche Vorschriften verstößt? Die Kommissionsentscheidung selbst hilft hier bei der Frage bereits weiter. Sie zitiert nämlich die relevante beihilferechtliche Norm, also Artikel 86 Absatz 2 des EG-Vertrags. Danach muss eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, und um eine solche handelt es sich ja bekanntlich nach dem Verständnis der Kommission beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Wettbewerb auf dem gemeinsamen Markt nicht in einem unverhältnismäßig hohen Maße beeinträchtigen. Maßstab der Zulässigkeit ist nicht etwa, ob die Maßnahme verhältnismäßig ist, sondern ob sie nicht unverhältnismäßig ist. Maßstab der Frage, wann eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gegen das Interesse der Gemeinschaft verstößt, ist also die unverhältnismäßige Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels. Bei der Beurteilung, wann eine solche Unverhältnismäßigkeit gegeben ist, spielt aber keineswegs nur die Perspektive der Wettbewerber eine Rolle, sondern ebenso das Interesse der Gesellschaft daran, dass sie in den Vorteil dieser Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse kommen. Das heißt zunächst einmal, dass eine Beeinträchtigung der Geschäftsmodelle kommerzieller Veranstalter auch im Internet durch die Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Rahmen seines Funktionsauftrags grundsätzlich hinzunehmen ist. Auch dies haben wir von Frau Antoniadis bereits gehört. Denn Auswirkungen auf private Wettbewerber sind der Entscheidung einer Gesellschaft zugunsten jeglicher Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wesensimmanent und zwar immer dann, wenn diese Dienstleistungen nicht als staatliches Monopol, sondern in einem Wettbewerbsumfeld angeboten werden. Die Frage ist dann allerdings nach den Grenzen der Beeinträchtigung, die die Wettbewerber durch die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinnehmen müssen. Und auch wenn Frau Antoniadis hierzu schon Ausführungen gemacht hat, lassen Sie mich an dieser Stelle doch noch einen kleinen Abstecher zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. September machen. Auch in dieser Entscheidung wird der dynamische, entwicklungsoffene Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch einmal bestätigt. Danach bedarf es auch der neuen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um der latenten Gefährdung der Meinungsvielfalt durch Medienkonzentration auf der Anbieterseite aufgrund der im Markt herrschenden ökonomischen Bedingungen der Netzwerkökonomie nachhaltig zu begegnen. Mit anderen Worten, nach der höchsten Rechtsprechung sind die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade die verfassungsrechtlich gebotene Antwort auf die Geschäftsmodelle der Wettbewerber und nicht etwa die an den Rändern dieser Geschäftsmodelle gerade noch geduldeten Nischenangebote. Der verfassungsmäßige Funktionsauftrag koppelt also Bestand und Entwicklung öffentlich-rechtlicher Angebote von der Marktanwesenheit kommerzieller Anbieter grundsätzlich ab. Kann aber ein solches Verständnis mit dem Beihilferecht kompatibel sein? Für mich steht außer Frage, dass es an dieser Stelle einen latenten Konflikt zwischen Verfassungsrecht und Beihilferecht gibt. Ob er allerdings zum Tragen kommt, hängt von der Ausgestaltung des beihilferechtlichen Prüfungsmaßstabs ab. Eine mögliche Antwort liegt in einer Beihilfeentscheidung der Kommission aus dem Jahre 1999 zum 24-Stunden-Nachrichtenkanal der BBC. In dieser Entscheidung stellte die Kommission fest, dass der damals noch analog verbreitete 24-stündige Nachrichtenkanal sehr wohl deutlich spürbare negative Auswirkungen auf die zwei schon vorhandenen Nachrichtenkanäle in Großbritannien hatte, etwa deshalb, weil der kostenlos zur Verfügung gestellte BBC-Kanal den Wettbewerber Sky News aus vielen Kabelnetzen verdrängt hatte. Die Kommission war doch jedoch der Ansicht, dass diese Beeinträchtigung der Geschäftsmodelle der Wettbewerber hinzunehmen sei. Denn zum einen diene ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtenkanal den demokratischen und sozialen Bedürfnissen einer Gesellschaft und sei damit legitim. Zum anderen hätten die privaten Wettbewerber zwar Marktanteile verloren, dafür seien die britischen Zuschauer jetzt aber durch eine größere Nachrichtenauswahl bereichert und der Medienpluralismus sei gestärkt worden. Tatsächlich, so die Kommission, hätten die Wettbewerber durchaus auch noch schwerwiegendere Wettbewerbsbeeinträchtigungen hinnehmen müssen, um das Angebot eines öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanals zu ermöglichen. Wann immer ein Mitgliedstaat entscheide, eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vorzusehen, sei ein gewisser Schaden für Wettbewerber vorhersehbar, heißt es in der Entscheidung. Deshalb stelle Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auch darauf ab, dass die Entwicklung des Handels nicht exzessiv beeinträchtigt werde. Die Grenze des Hinnehmbaren bestehe erst dort, wo erstens den Wettbewerbern die gewerbliche Tätigkeit unmöglich gemacht werde oder zweitens der Markteintritt potenzieller Wettbewerber verhindert werde. Die Grenze der zulässigen Beeinträchtigung des Wettbewerbs liegt also beihilferechtlich bei der Marktverstopfung. Diese Marktverstopfung wird aber auch nicht am Marktzustand vor Eintritt des öffentlich-rechtlichen Angebots in den Wettbewerb definiert, sondern im Sinne einer dynamischen Marktbetrachtung, das heißt, ob die Entwicklung des Wettbewerbs zu einer solchen Marktverstopfung führt. Die Marktverstopfung muss also signifikant und auf längere Sicht hin angelegt sein, um beihilferechtlich im Sinne der Unzulässigkeit eines öffentlich-rechtlichen Angebots relevant zu werden. Wenn man allerdings betrachtet, wie dynamisch sich der Markt in der rasant wachsenden Welt des Internets entwickelt, dürfte kaum ein Online-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine solche Wirkung entfalten, erst recht nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, wie gering die Investitionen von ARD und ZDF im Vergleich zu denen der kommerziellen Wettbewerber im Internet sind, einschließlich der Investitionen der großen Verlagshäuser. So hat die ARD für die kommende Gebührenperiode für die Programmbegleitung sämtlicher ihrer regionalen Hörfunk- und regionalen und nationalen Fernsehkanäle lediglich 45 Millionen Euro pro Jahr bei der KEF angemeldet. Mit dem oben skizzierten Verständnis von den beihilferechtlichen Grenzen öffentlich-rechtlicher Online-Angebote dürfte ein Konflikt mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben an dieser Stelle also weitgehend theoretisch bleiben. Wenn die Aufsichtsgremien zukünftig im Rahmen des Drei-Stufentests also mit der Frage konfrontiert sind, welches Gewicht sie den Stellungnahmen von Wettbewerbern zumessen sollen, dann ist für ihre Prüfung tatsächlich das Kriterium des Beitrags zum publizistischen Wettbewerb maßgeblich. An der Stelle, an der ein neues Angebot auf den publizistischen Wettbewerb auf längere Sicht vielfaltsverengend wirken würde, stünde dies weder im Einklang mit dem Ziel von Karlsruhe, dass öffentlich-rechtliche Angebote vielfaltsfördernd und wahrend wirken sollen, noch mit dem Ziel der Kommission, dass mit solchen Angeboten keine dauerhafte Marktverstopfung einhergehen darf. Gestatten Sie mir einen letzten Hinweis. Durch dieses beihilferechtliche Verständnis des Drei-Stufentests ist klar, dass der sogenannte Public-Value-Test, den die BBC durchführt, gerade kein Vorbild für den deutschen Drei-Stufen-Test ist. Denn der Public-Value-Test geht von völlig anderen rechtlichen Voraussetzungen aus, insbesondere was die Rolle des sogenannten Market Impact Assessments im Verfahren angeht. Diese Unterschiede darzulegen bedürfte der Länge eines eigenen Vortrags, weshalb ich hier darauf verzichte. Aber entscheidend ist, festzuhalten, dass der Public-Value-Test sozusagen hausgemacht ist, also das Ergebnis eines für die BBC, wie ich meine, fatalen politischen Kompromisses in Großbritannien ist, aber vom Beihilferecht eben nicht gefordert wird. Soweit meine heutigen Ausführungen zu den Konsequenzen der Entscheidung vom 24. April für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich halte noch einmal die wesentlichen drei Thesen meines Vortrags fest. Erstens. Trotz des rechtlichen Vorbehalts der Länder über die beihilferechtliche Qualität der Rundfunkgebühren hinterlässt die Entscheidung der Kommission de facto erhebliche Spuren im deutschen Rundfunkrecht, die in bestimmten Bereichen auch in einem rechtlichen Spannungsverhältnis zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben stehen können. Zweitens, nicht nur nach der Karlsruher Entscheidungspraxis, auch nach der Entscheidung der Kommission gibt es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen Auftrag erster Klasse für die traditionellen Medien und zweiter Klasse für Telemediendienste. Im Gegenteil, jedes neue digitale Angebot, das denselben demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft dient, kann unter den Funktionsauftrag fallen. Und schließlich drittens, die Gremienkontrolle wird erheblich gestärkt, aber nicht zugunsten der Geschäftsmodelle der Wettbewerber, sondern zugunsten der Überprüfung, wie geeignet ein neues digitales Angebot tatsächlich ist, um in der Online-Welt zum publizistischen Wettbewerb beizutragen. Die Wettbewerber müssen Auswirkungen auf den Wettbewerb grundsätzlich hinnehmen. Die Grenze des Zumutbaren ist hier lediglich die auf längere Sicht hin angelegte Marktverstopfung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.